Wir sind eine Apostelgeschichte und ich habe gesehen, die ersten Einträge von Apostelgeschichte sind aus dem 22. November 09. Wir werden auch ein Jahr haben, bis wir hinten draussen sind. Aber wir reden ja nicht jedes Mal über die Apostelgeschichte reden. Wir haben also ein bisschen andere Sachen zu schinnen. Und ich werde jetzt einfach weiterfahren. Nach dort, wo wir waren. Wir sind auf der ersten Missionsreise von Paulus. Er ist unterwegs. Er war in Zypern, ist jetzt auf das heutige türkische Festland gekommen. Hat dort in Antiochia sehr ausführlich beschrieben, in der Synagoge zu lehren. Die Leute waren begeistert von der Lehre, dass alle zusammengekommen sind. Und gleich jetzt logischerweise, wie fast immer, wenn etwas Neues kommt und jemand wirklich Aufmerksamkeit kann regeln, auf eine gute Art und Weise auch wiederfinden gegeben. Was dazu geführt hat, dass schlussendlich sie auf eine relativ direkte und klare Art gesagt haben, wenn ihr das Juden nicht hören wollt, gehen wir zu den Heiden. Und die Heiden haben Freude gehabt, die Juden haben noch weniger Freude gehabt und haben dazu geführt, dass schlussendlich Paulus und die anderen geflohen sind. Und zwar sind sie weitergeflohen nach Ikonion. Und ich werde jetzt mit euch heute anschauen, wie sie schlussendlich die Missionsreise weitergeführt haben und wie sie wieder zurückgekommen sind, dort wo sie ausgegangen sind von Antiochia in Syrien. Das ist echt das Kapitel 14, und ich werde mit euch anschauen. Und wir haben ja ein ganzes Kapitel gehabt, wo sie ausführlich darüber geredet haben, wie dass sie in den Synagogen geredet haben, wie sie wirklich den Anfang gemacht haben, dort wo die Menschen waren, wo sie gestanden sind und dann von dort her weitergegangen sind und ihnen das erklärt haben. Und jetzt kommen wir an einen anderen Ort. Das heisst dort ganz interessant, dass sie einfach das gleich gemacht haben, Kapitel 14 zum Lesen, so am Anfang. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Und wieder das Gleiche, die Juden aber die ungläubig blieben, stifteten nun und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Und letztes Mal ist es so gewesen, dass sie nicht weitergezogen sind. Und ich finde, ich habe es interessant gefunden, um zu schauen, wo sind die Unterschiede in den Reaktionen, was für mich auch heisst, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und an eine Situation herkommen, ist die Reaktion nicht systematisch. Das heisst, wenn man mal so reagiert hat, reagiert man beim nächsten Mal nicht wieder so. Das heisst, es ist total spannend. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Letztes Mal sind sie sehr kurz darauf weitergezogen aus Antiochia, weil es wirklich irgendwie nicht gegangen ist. Und da können sie jetzt lang bleiben. Trotzdem Widerstand da war. Und mir ist das einfach aufgefallen, jetzt bin ich ganz spannend durch, dass sie wirklich bewusst situativ entscheiden und schauen, ja, was ist jetzt wirklich dran? Soll ich jeder genau gleich wie das letzte Mal flüchten, weil ich Verfolgung habe, oder soll ich bleiben und weiter schauen? Und hier tun sie trotz Widerstand, bleiben sie in Ikonion und predigen eine ziemlich lange Zeit, weil die Missionsreise, wo wir davon reden, wo von Antiochia ausgegangen ist, über Zypern in das türkische Festland hinein. Und dort sind sie innerhalb von Türkei etwa 300-400 Kilometer gelaufen. Hin und wieder zurück. Und nachher wieder zurückgereist. Und das Ganze ist zwischen 2 und 3 Jahren gegangen. Also die Missionsreise mit diesen paar Stationen, die wir jetzt anschauen, sind eigentlich 5 oder 6 Stationen primär, die hervorgehoben werden. Die ist 2 Jahre gegangen gut. Das heisst, sie sind wirklich eine Zeit lang hier geblieben, weil sie eine lange Zeit haben. Sie haben es nicht 3 Tage oder 4 Tage, sondern länger. Oder? Und sie sind auch dort geblieben und haben einfach verkündigt, und der Herr, wie üblich, wie er ist, war bei ihnen und hat sie bestätigt und unterstützt. Und sie haben Wunder da und Zeichen. Und und die Folge ist immer die gleiche. Die ist interessanterweise gleich immer die gleiche. Es hat sich dann eigentlich das Volk gespalten zwischen denen, die mit den Aposteln sind, denen, die das nicht hören wollten. Oder? Die Menge aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Oder? Und irgendeinisch kommt der Punkt, und da ist es einfach länger gegangen als letztes Mal, wo der Widerstand so gross wird, dass der Widerstand sich so stark aufbäumt, dass es lebensbedrohlich wird. Und das war wieder so, dass die Leute sich so aufgeregt haben und genug können anstiften, dass sie wirklich Paulus und Barnabas, die mit ihnen waren, wollten gefangen nehmen, misshandeln und steinigen. Also auf gut Deutsch dem Ganzen ein Ende machen. Sie haben es gemerkt und sind geflohen, sind an einen anderen Ort hergekommen und kommen dann an einen Ort auf Lystra, wo anders ist. Das ist wieder ein bisschen anders, das ist die Situation noch anders. Und ich finde es auch spannend, wie auch dort wieder Paulus und Barnabas merken, jetzt kommen wir wieder in ein Dorf und jetzt hier steht es überhaupt nicht von der Synagoge. Sondern da war einer, gewesen, ein Mann, ein Lahme, der irgendwo gehockt ist. Es heisst nicht einmal genau wo. Oder? Der Lahme ist am Boden gehockt und der Paulus hat predigt und hat den Lahm beobachtet. Ich finde es einfach mal schon spannend, dass er den mal sieht. Oder? Ich weiß nicht, ich als nicht speziell barmherziger Mensch bin nicht unbedingt der, der sofort die Schwachen kann identifizieren in ihrer Gruppe. Oder? Gut, in einem Lahm ist es, sieht man schon. Und trotzdem, dass dann der Fokus auf das gerichtet wird, ist natürlich eine Entscheidung von den Menschen. Oder? Und sie sehen den Mann, der Paulus sieht, er redet und schaut den Mann an und sieht, dass der Mann aufgrund von dem, was er erzählt, Glauben fasst, dass ihm geholfen werden kann. Und in dieser Situation heisst es jetzt nichts von Synagoge und Geschichte mit dem Volk Israel und so weiter, sondern er nimmt die Situation von diesem Mann, sein Glauben, den er sieht, und spricht ihn. Und heisst, das ist spannend, oder? Heisst er nachher im Vers 10, sprach mit lauter Stimme, oder? Absichtlich auffällig. In dem Fall absichtlich auffällig laut spricht er an und sagt, stand auf und gang. Oder? Und so gleich ist er aufgestanden, ob schon er noch nie einen Schritt gelaufen ist in seinem Leben. Noch nie, oder? Und läuft umher. Und wo das in einer Gruppe von Leuten ist, fällt das natürlich auf. Und wie reagiert jetzt die Gruppe von Leuten? Und das finde ich jetzt etwas, was ich spannend finde, um ein bisschen genauer anzuschauen, wie wir reagieren, wenn etwas Neues passiert. Die Leute, die reagieren aufgrund von ihrer Geschichte und von ihrem Wissen, ganz speziell auf das. Und die sagen, weil sie in der griechischen Mythologie und in der griechischen Götterkultur gewachsen sind, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Jetzt wollen wir denen opfern. Weil das ist das, was sie kennen. Sie haben irgendwann gehört, ja, irgendwann sind da gewisse Götter auf die Erde gekommen. Oder? Einfach eine rein mythologische Geschichte, die sie als Griechen da hatten. Und auf das bezog ihre Handlungsweise. Und ich habe mir dann darauf überlegt, wie reagiere ich, wenn etwas Neues kommt? Normalerweise und fast immer binde ich das in mein Verständnis ein. Ich nehme es so auf, wie ich es kenne, binde es so ein und tue es dann so weiterverfolgen und aufklären. Und das ist genau das, was sie hier auch machen. Und sie machen dann ihre klassischen Handlungen, die zu dem gehört, wo sie das Gefühl haben, dass es richtig ist. Oder? Wir, in dem Fall distanziert von diesen Leuten, wissen, dass es doch völlig schräg ist. Oder? Die Frage ist, wie reagieren wir in unseren Situationen, wenn jemand etwas an uns herträgt, das neu ist? Reagieren wir tatsächlich so, dass wir wirklich offen sind und das Neue richtig verstehen? Oder binden wir zuerst mal unsere eigene Denke ein? Und ich glaube, in den allermeisten Fällen binden wir unser eigenes Denken ein. Und ich finde das so spannend, ja, mir kommt gerade eine Situation in, wo ich erzählt habe, was mir mit meinen Augen passiert ist, vor manchem Jahr, als ich noch wirklich in der Bube war. Und hat das immer erklärt. Das war ein Wissenschaftler. Und seine Antwort ist, ja, spontan heilig. Oder? Das ist so, wie er das dann erklärt hat. Ich habe mal auf meinem rechten Auge gar nicht mehr gesehen. Und Augenarzt war, weiss nicht wie lange, Brille und so weiter. Es ist immer schlecht oder nicht besser. Dann ist der Eltern verleiht, das Brille in die Ecke geschossen, bettet. Der nächste Kontrolle habe ich 80-90% gesehen auf diesem Auge wieder. Vorher waren es 10-20%. Und er hat es dem erzählt, ich weiß nicht, wie viele Situationen sind wir irgendwie draufgekommen wegen dem. Und dann hat er da einfach in seiner Art und Weise aufgenommen und einfach als spontanheilig identifiziert. Oder? Weil natürlich der Begriff Wunder und das Denken mit dem Wirken vom Herrn natürlich nicht in seinem Leben gehabt hat. Und genau so hier, oh die Götter sind auf der Erde gekommen, jetzt müssen wir denen opfern und die sind den Menschen gleich geworden. Es ist ein ausgeprägtes Beispiel und gleich denke ich, dass wir als Menschen, wenn etwas Neues an uns herkommt, genauso funktionieren. Dass wir etwas Neues in unser Denkmuster und unsere Geschichte einbinden und dann versuchen, anhand von dieser Geschichte das richtig zu verstehen oder zu interpretieren. Dabei ist es total etwas anderes. Es ist total etwas anderes. Und die kommen nachher, der Priester von diesem Tempel, der kommt und bringt Stiere her und Zeug und will wirklich ein Opfer bringen für die zwei Männer von der Stadt. Und weil die in ihrer Muttersprache reden, verstehen Paulus und Barnabas gar nicht, die wollen. Oder? Und es heisst dann interessant, und in der anderen Übersetzung einfach ganz gut geschrieben, wo die Apostel nachher erklärt bekommen haben, was die machen wollen, haben sie ihre Kleider verrissen und sind die Menschenmasse noch gekommen. Hey, was machen die da? Geht es eigentlich noch? Wir sind ganz normale Menschen wie dir auch, oder? Und jetzt wieder ganz eine andere Grundlage. Ganz eine andere Grundlage eigentlich als den in der Synagoge macht der Paulus wieder genau das Gleiche. Er nimmt die Situation und braucht die als Ausgangslage für das Evangelium. Und es ist völlig anders als den Antiochia. Und er sagt hier, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Das heißt, hey, was macht ihr da? Wir sind genau für genau das zu kehren. Und ich denke, das ist das, was der Herr will, wenn er in unser Leben hineinkommt, will er unser alte Denkmuster nicht nehmen und das integrieren in seinen Weg, sondern er will das alte Denkmuster auch komplett umdrehen. Und in ein Denkmuster verwandeln, das er geschaffen hat, das schlussendlich auch erfolgreich ist. Weil was haben die Götter denen gleichen genützt? Sie haben bis heute nichts genützt und werden auch in Zukunft nichts nützen. Oder? Und heute lachen die Griechen über ihre Geschichte, ja, für ihr Zeichen, wenn es um die Aufklärtheit geht, logischerweise. Oder? Und so nimmt er die Situation und sagt nachher auch, klar, früher hat der Herr alle Völker aus dem Volk Israel einfach ihrem eigenen überlassen. Und gleich ist es so, dass er sich zeigt, indem, dass er den Menschen einfach gut tut. Oder? Und hat dann erzählt und versucht, es ist ihm knapp gelungen, es ist interessant, knapp gelungen, die davon abzuhalten, dass sie ihn opfern. Oder? Und im Vers 18 heisst es nachher, und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihn zu opfern, von dem her. Und das hat wieder, wie üblich, so einen Tumult gegeben in diesem Volk dort. Das hat wieder aufgewühlt. Und ich weiß nicht, es ist witzig, wir haben die Woche mal davon geredet. Bei weitem nicht in diesem Mass. Vielleicht kommt es mal noch. Irgendwie wünscht ich mir es. Wühlt das, was wir hier machen, im Dorf auch etwas auf? Offen sind wir, wir haben die Woche davon geredet. Die Leute reden über uns, über das, was wir jünger machen. Es kommt uns zwar nicht gross zu Ohren, aber die Leute reden über uns. Das heisst, es bewegt irgendetwas hier in diesem Dorf, in dieser Gegend. Oder? Und was sie genau damit machen, das weiss ich nicht. Ich bin eigentlich auch froh, weiss ich es nicht. Und ich bin auch nicht unbedingt interessiert, es genau zu wissen. Aber ich merke, dass das, was wir machen, etwas aufwühlt, etwas bewegt. Ich wünsche mir einfach, dass wir nicht müde werden in dem Sinne und einfach dranbleiben, den Glauben, den wir jetzt haben, zu leben und die Überzeugung, die wir haben, wirklich rauszutragen und die Überzeugung in unserem Leben zu festigen. Und da braucht es immer wieder Situationen, wo Menschen uns Sachen sagen, wo eben genau das passiert, wo man dann müssen überlegen, ja, behalte jetzt meine alte Denkweise oder Kehweise eben um, oder Herr eben ein anderes Denken dazu, ganz anderes als wir. Und ich habe einfach festgestellt in meinem Leben, mit mehr oder weniger Widerstand, dass dort, wo ich wirklich im Herzen denke, mehr und mehr von annehme, dass es wirklich besser funktioniert als mein eigener Weg. Weil er offensichtlich eben wirklich weiss, wie es geht. Und hier ist es so, dass die Menschen sich knapp abbringen und ihre alte Denke versuchen zu überwinden, oder? Was das Interessante ist wieder in dieser Situation, ist, dass die Menschen da wirklich irgendwie ihr Denken schon ein bisschen verändern und einen Aufruhr gibt. Und dann passiert, gibt es fast wie einen Schnitt von dem her. Die sind schon dort und machen etwas. Und dann heisst es, okay, offensichtlich hat es Leute gegeben, die sich in den Fußstapfen vom Saulus bewegt haben und denen hinten nachgereist sind, wo das neue Evangelium verkündet haben. Das heisst nämlich hier im Vers 19, es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk. Oder? Das heisst, da sind wieder Leute gekommen, genau gleich wie es Solus ursprünglich gemacht hat. Fällt mir jetzt erst auf, dass es genau das gleiche Muster, wie er gemacht hat, indem er Christen verfolgt hat, über ihn kommt jetzt. Und es kommen Leute hinten nach und verfolgen sie. Und zwar in dem Fall wirklich krass, weil sie ihn gesteinigen. Der Paulus wird dort zu Lystra aufgrund von seiner Predigt gesteinigt und von Stadt aus geschlägt, weil sie gemeint, er sei tot. Und es war ja zum Glück nicht so gewesen, oder? Was heisst nachher, als er vor der Stadt raus war, selber im Vers 20, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Okay. Interessant, interessant. Und er ist noch relativ riskant. Und auf der anderen Seite ist es absolut nicht riskant. Als Tote lebt sich am einfachsten dort, wo du denkst, du bist tot. Dann musst du nicht Angst haben, dass einer verfolgt. Oder schliesslich bist du ja tot. Also kommst du nicht mehr führen, oder? Und die haben auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass der Mann wieder in die Stadt kommt. Gut, er ist weise genug, sie nicht zu predigen, sondern am nächsten Tag ist er weitergereist. Und gleich, ich habe mir überlegt, wenn du gesteinigt wirst, die schießt einen Stein auf dich. Voll Granat, nicht nur so ein bisschen. Da wird geschossen. Das tut weh, das gibt Bühlen. Offensichtlich so fest, bis er fast tot war. Sie haben gemeint, er sei tot. Schließlich in einem Kopf getroffen, das Bewusstsein verloren, dann ist er getaucht, oder? Ja, jetzt haben wir noch. Jetzt legt man damals den Status, haben wir endlich unsere Ruhe, oder? Das war ihre Denkung, oder? Die Reaktion beim Paulus ist entsprechend heftiger als bei uns, weil er denke, seine Autorität entsprechend heftiger war als unsere. Das ist so meine Perspektive dazu, oder? Anderen Leuten geht es ein bisschen anders als hier in der Schweiz. Schließlich ist man ja schließlich tolerant, ja, für uns Zeichen, oder? Es darf alles ein bisschen Platz haben und so weiter und so fort. Ja, lassen wir das. Aber dort war es so, dass er einfach wirklich so viel Aufruhr erregt hat, dass er einfach hätte weggeschafft werden müssen, oder? Aber mir beeindruckt die Unbeirrbarkeit von diesen Mannen, oder? Am nächsten Tag zog er mit nach Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern, oder? Hast du das Gefühl, lass mich aufhalten? Offensichtlich ist es so eine gute Botschaft, dass sie so provoziert, dass die einfach so viel wie nur hören müssen. Und dann geht weiter, predigt das Derbe dort und es gibt wieder einen Haufen Jünger. Und jetzt kommt etwas Uninteressantes. Jetzt ist er eine Art wie am Endpunkt von seiner Reise angelangt. Und das macht er jetzt. Jetzt nimmt er nicht einfach ein Schiff und fährt heim, sondern er geht fast den gleichen Weg, wie er kommt, wieder zurück. Das heisst, er geht von Derbe, wie lange das er dort ist, zurück auf Lystra. Und von dort zurück auf Ikonion. Und von dort zurück auf Antiochia. Und dort nimmt er ein Schiff und fährt dann zurück und irgendwann kommt er dann wieder zu Antiochia in Syrien daheim an. Und gleich finde ich es so interessant, wie er wirklich dem, was er gemacht hat, wieder nachgeht und schaut, wie steht es um die Leute. Und es heisst dann auch schön hier, 21 Bet, dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion, Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Ich glaube, wenn ein Mann das darf sagen, ist er Herz gewesen, oder? Er ist jetzt gerade aus einer Stadt gekommen, wo sie ihn gesteinigt haben, oder? Und andere wollten sie steinigen. Und Antiochia ist auch davon gejagt. Das heisst, er hat sein Glauben und hat sein Werk hat gesagt, hat einen Haufen gesagt und hat auch dürfen ernten. Und was er macht, er geht bei all denen vorbei und tut all die ermutigen. Er tut sie ermutigen, sagt, bleib dran, es wird nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es passiert nicht von selber. Und wir werden bedrängt, für das wir ins Reich Gottes Eintritt haben können, weil das einfach nicht der Weg von dieser Welt ist. Es ist ein anderer Weg. Es ist nicht der Weg, wo man sich gewöhnt ist, sondern eben der vom Herrn. Und der ist einfach anders. Und geht all diesen Gemeinden nach und ermutigt sie nachher, wirklich einfach dran zu bleiben. Und er geht nicht nur den Gemeinden nach, sondern macht dann etwas ganz Spezielles. Und er macht das, Und ich finde das auch spannend, im Vers 23, das ist für mich einer der interessanten Versen wirklich in der Apostelgeschichte. Und sie setzten jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasten und befanden sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Das hat sie sich umhergezogen und haben Leiter eingesetzt. Und das ist für mich so das, was schlussendlich dazu geführt hat, dass wir ein ganz anderes Verständnis von dieser Thematik haben, als das Schweizer Volk das hat. Das ist eine Herausforderung für das Schweizer Volk. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit Bundesräte gewählt. Oder? Die sind gewählt worden, bis sie endlich nur Stimmen hatten. Oder? Und ja, dann ist es 3-4 Wahlgänge gegangen. Oder? Sonst hat es nicht gleich das mitverfolgt, es hat mich interessiert. Oder? Und eigentlich haben wir von Anfang an gewusst, wie sie das werden, aber... Wir mussten gleich wählen, bis es so weit gekommen ist. Oder? Hier und im Reich Gottes geht es anders. Und mir fällt es mehr und mehr auf. Je länger ich unterwegs bin mit dem Herrn in seinem Reich und umschaue und zurückschaue, sehe ich, dass dort, wo Leiterschaft gewählt wird, gegenüber dort, wo Leiterschaft eingesetzt wird, ein Riesenunterschied ist. Ich hatte ein ganz lustiges Gespräch diese Woche mit meinem Chef. Und wir schwätzen immer wieder darüber, glaube ich, er ist Mormon. Er hat auch seine Überzeugungen. Und viele Überzeugungen sind extrem nach an dem, was wir haben. Und für sie ist etwas Wichtiges so. Haben wir plötzlich gesagt, ja, ich habe meine Kinder schon mal gesehen, habe ich ein Foto gezeigt von unseren Kindern auf dem Internet, ist das gäbe mit dieser Webpage, oder? Und dann hat er zufällig gesehen, dass wir taufen, oder? Und er hat gefragt, ja, von wo haben die taufen, die Autorität zum Taufen? Und das ist für sie so ein interessantes Thema, weil für sie ist absolut entscheidend, und das finde ich spannend, das ist so extrem hierarchisch, dass jemand nur durch das, dass er durch Hände auflegen und Zuspruch die Autorität hat, etwas zu machen. Nur durch das. Und sie behaupten, ja, der ihre Bewegung gegründet hat, das neue Evangelium von Johannes, der Täufer, von Mose und so, wirklich, dass der ihnen begegnet ist und die ihm die Hand aufgelegt haben und ihm ausgesendet haben, das zu machen. Oder? Das heisst, sie haben die Autorität von denen bekommen, die sie hatten. Über das, das sei jetzt mal dahingestellt. Und gleich hat es mich interessant gedacht, wie er in dem innen funktioniert. Also ganz atypisch eigentlich. Wirklich in dem Sinn, dass Leiterschaft nur durch Einsetzen wirklich Autorität hat. Und da bin ich auch überzeugt davon hingegen. Und zwar eins zu eins. Gewählte Leiterschaft lebt von der Autorität, die das Volk oder die Wählerschaft einer Person gibt. Und irgendeinmal, wenn der Leiter nicht ganz das macht, was die Wählerschaft will, wird dieser Person die Autorität genommen. Der Paulus hat das auch gewusst und hat durch das etwas gemacht, wo ich den Weg finde und auch immer in der Bibel finde, wie wirklich Leiterschaft überhaupt keinen Bestand hat. Und zwar so, dass sie umhergezogen sind, Leute ausgewählt haben. Und ich habe bewusst noch ein bisschen nachgeschaut, der Definition von diesem Begriff, der noch heißt Wählen und so weiter. Es ist ganz klar so, dass dort die Leute ausgewählt worden sind und zur Handauflegung eingesetzt worden sind. Ihre Aufgabe. Dass sie für sie beten und fasten. Und was war am Anfang von Paulus ihrer Reise? Genau das Gleiche. Genau so hat er die Autorität bekommen. Indem, dass er am Anfang von Reise, das ist ganz am Anfang vom Kapitel 13, das beschrieben wird, wie sie ausgesendet werden. Das heisst, sie fasten gebetet. Dann heisst, sondert man aus Paulus und Barnabas für das Weg, was ich vorgesehen habe. Dann beten sie weiter, legen die Hände auf, segnen sie und schicken sie als Heiden Apostel in die Welt. Und so sind sie unterwegs und genau das Gleiche, genau gleich wie sie die Autorität bekommen haben, geben sie die Autorität dann auch weiter, indem dass sie in den Gemeinden, wo sie durchgelaufen sind, sagen, okay, da brauchen wir Älteste, die Personen brauchen wir jetzt als Ältestenschaft, als Leiterschaft von dieser Gemeinde. Und haben gesagt, da, die wollen wir. Die setzen wir ein, euch legen wir die Hände auf und geben euch die Autorität, wirklich die Gruppe von Menschen zu führen. Es hat zumindest ein paar Jahre her gehabt, weil all die Gemeinden, die da sind, die werden auch später wieder erwähnt und die werden auch immer wieder besucht unterwegs von dem her. Und so ist es für mich so ein Schlüsselvers, um zu sehen, wie im Reich Gottes wirklich Autorität und der Anspruch geltend gemacht wird im Reich Gottes. Die kommt nicht einfach von selber. Das ist nicht etwas, wo man sich einfach nimmt. Jesus hat sich nichts genommen. Jesus ist über die Erde gelaufen und hat sich nichts genommen. Alles, was ich den Vater sehe, tue das nicht. Er ist nie umhergelaufen und so, jetzt mache ich einfach etwas aus mir raus, weil ich das jetzt gut finde. Und ich bin überzeugt, er hat viele Sachen gut gefunden und die wären auch gut gewesen. Ganz sicher. Aber er hat gewusst, meine Autorität kommt aus der Aussage, wo Vater gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Oder? Bei seiner Taufe. Der Zuspruch ist gekommen, direkt vom Vater zu seinem Sohn. Und genau auch so sagt Jesus zu ihnen, hört, wartet darauf, bis ihr ausgerüstet werdet mit dem Heiligen Geist. Und dann in dieser Autorität könnt ihr ziehen. Aber nicht vorher. Und so setzen sie dann auch Leute ein. Und auch hier wieder in diesen Gemeinden werden die Leute einfach so eingesetzt, dass ihnen die Autorität zugesprochen wird. Und wir haben gerade die Woche wieder über einen Ort geredet, wo wirklich jemand, ich denke auch wieder aus gutem Motiv, aus guten Ideen, wirklich etwas hat wollen aufbauen. Aber es ist nicht mehr existent. Es ist zwischenzeitlich nicht mehr existent, es hat sich total aufgelöst. Und ich weiss, dass die Person, die Gruppe, unabhängig unterwegs war. Da war nicht irgendwo jemand, der das wirklich auf die Art und Weise ins Leben gerufen hat. Und mir kommt immer in den Sinn, was der Gamaliel als Rat gegeben hat, seinen hohen Priester und Pharisäer, wo es darum gegangen ist, ob sie diese Bewegung hier soll verfolgen oder nicht. Und er hat gesagt, ist es von Menschenhand, so wird es untergehen, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht besiegen. Und ihr wollt doch nicht die sein, die dem Herr im Weg stehen, von dem her, oder? Und ich merke dort, wo eine Leiterschaft so eingesetzt wird, ist sie auch nicht darauf angewiesen, dass er Vor- und Nachteil ist, aber nicht darauf angewiesen, dass Menschen alles gut heissen, wo die Leiterschaft macht. Weil Jesus hat viel mehr gesehen in den Menschen als die Menschen selber. Er hat ganz eine andere Autorität gehabt, natürlich. Und gleich hat er gesagt, ich will Leiter einsetzen und ich gebe den Leiter Autorität und Einsicht in Menschenherzen und Menschenleben, wo sie selber nicht sehen können. Und ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemandem, und die Person hat mir ein Feedback gegeben, ist völlig in Ordnung, oder? Und dann hat eine Person gesagt, weißt du, das ist jetzt interessant, das ist gerade ein Paradebeispiel für die Situation, um zu schauen, wie ich weiterkomme oder nicht. Das ist deine Perspektive über mich oder über irgendetwas, bei der AKR oder über die Situation, die ist rein aus deiner eigenen Erfahrung und rein aus deinem eigenen Wissen geschaffen. Lass mir zeigen, wie es wirklich ist, in einem grösseren Bild. Außerhalb von dir, außerhalb von deiner Denke. Wenn du nur mit deinen eigenen Rückschlüssen, mit deinen eigenen Meinungen, genau gleich wie hier in Lystra, funktionierst, dann kommst du nicht weiter. Du bleibst in deinem eigenen begrenzten Leben, in deiner begrenzten Perspektive stehen. Es muss etwas von außen reinkommen, für das unsere Perspektive und unsere Denke erweitert wird, grösser wird und durch das unsere Autorität zunimmt. Und dort ist für mich schon, ich merke es echt, eines der ganz, ganz wichtigen Themen, wie komme ich als Mensch zu mehr Autorität? Wie komme ich zu mehr Platz in meinem eigenen Leben an voran? Das Wichtigste, aber wie komme ich auch mehr Platz im Leben von anderen Menschen über? Warum soll man das? ist das nicht irgendwie arrogant. Nein, das ist, was der Herr will. Der Herr sagt ganz klar als einzigen Auftrag, ich will, dass dir geht, mein Wort predigt, zu Jünger macht, sie taufen, aus alles lernen halten, was ich euch befohlen habe. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das als Ansporn oder als Auftrag sehen vom Herrn, dann müssen wir irgendwie zum Punkt kommen, dass wir Autorität haben, in ein Menschenleben hineinzureden. Sonst können wir doch denen gar nicht erzählen, was wir alles gelernt haben. Ich kann doch nicht einfach kommen und denken, ich kann irgendjemandem einfach etwas sagen. Das geht nicht. Ich kann nur dir, den Menschen, etwas sagen, wo mir die Autorität gegeben wird. Und ich rede auch nur in die Menschenleben hinein, wo mir die Autorität geben. Und die anderen Menschenleben, die haben einfach ihre Menschenleben. Die haben hoffentlich irgendjemand anderes, wo die Autorität hat, noch etwas zu sagen. Und ich habe gemerkt, wenn wir niemanden haben und uns selber zum Leiter machen für uns selber, dann werden wir hundertprozentig abgedrückt. Ich kenne keinen, ich glaube, wir auch keinen finden, aber wirklich aus eigener Initiative, ohne Input von außen, einen Weg beschreitet, der wirklich die effizienteste Art und Weise ist, wirklich die Autorität, die der Herr ins Leben geben will, zu bekommen. Und dort denke ich, ist ein Schlüssel für uns alle, dass wir mehr Raum und mehr Platz bekommen. Und der Herr will, dass wir Platz bekommen. Er will uns schliesslich als Botschafter in die Welt schicken, oder? Dass wir irgendetwas zu sagen haben. Aber dann müssen wir etwas zu sagen haben. Und wo kommt das her, was wir zu sagen haben? Wenn nicht von Leuten, die uns das zusprechen, die uns das lehren, die wir es dann aufnehmen und dann weitergeben und uns sagen, ich schicke dich in die und die Aufgabe hinein. Und ich spreche dir die Autorität zu, dass du die Aufgabe kannst leiten, dass du diesen Treff kannst leiten, dass du die Aufgabe kannst warnen, dass du für dich heute wählen kannst. Wir haben jetzt eine Gruppe von Teenies, die sind unterwegs, die sind nicht die zwei, die das machen. Die sind nicht selber auf die Idee, das zu machen. Sondern diesen zwei ist das als Idee mal hergetragen worden, das ist mit hoher Begeisterung aufgenommen worden und nachher ist nicht die Autorität zugesprochen worden, das zu machen. Und was passiert? Die jungen Leute, die dort sind, die werden dort mit dem, gehören dort von dem, was die Menschen erlebt haben. Und es spricht sie an, es gefällt ihnen, sie gehen gerne und sie lernen. Und es ist bei allem so. Und das ist so, wie ich mir das vorstelle, wie wirklich die Autorität weitergeht. Und darum ist es für mich so eine zentrale Vers in dieser ganzen Situation. Sie sind dann weitergezogen und sind zurückgekommen und haben daheim erzählt, was passiert ist. Und das hat einiges ausgelöst, aber das machen wir nicht mehr heute. Wir haben einfach jetzt gesehen, auf dieser Missionsreise, sie haben zuerst mal geschaut, ja, was ist für eine Situation. Ich nehme die Situation auf und brauche die als Grundlage für das Evangelium zu verkünden. Und wenn die Menschen nachher das Evangelium angenommen haben, hat es Widerstand gegeben, sie sind weitergegangen, haben es immer und immer wieder gemacht. Und irgendwann sind sie zum Punkt so, jetzt gehen wir zurück und schauen, wie es denen geht und die stärken. Und sie sind nicht nur stärken, indem sie einen guten Mut machen, sondern wir stärken es auch durch das, dass wir Leute einsetzen, die ihnen vorstehen. Weil sind wir ehrlich, wir Menschen sind schlicht und ergreifend relativ orientierungslos, wenn wir nicht einen haben, der uns hilft. Das ist einfach so. Wir kommen nur auf unseren eigenen Schluss. Und unser eigener Schluss. Da gibt es einen interessanten Mann namens Salomo, der geschrieben hat: Einem jeden durch seinen Weg recht, aber am Schluss führt er zum Tod. Okay. Mal überlegen, ob mein Weg, den ich mir selber ausdenke, wirklich so gut ist oder nicht. Das ist so die Situation, die sie auch gekannt haben. Und der Paulus hat das Alte Testament gekannt. Wirklich. Und hat dann auch gewusst, okay, wie er es gewusst hat, dass er es braucht, brauchen andere Menschen auch zu ihrer Stärke, zu ihrer Ermutigung, Menschen, die nach vorne stehen. Hat die eingesetzt, auch noch, dass sie durchgereist sind, und sind dann zurückgegangen. ich merke, ich wünsche mir für mich und für uns, dass ich wirklich schaue, dass ich nicht stereotyp reagiere in der Situation und immer das Gleiche mache. Weil offensichtlich ist das nicht das Richtige. Man sieht das so anhand der Heiligen von Jesus, wenn er einen Blinden gesehen gemacht hat, hat er vier oder fünf verschiedene Varianten gewählt. Er hat nicht immer gesagt, du siehst, fertig, oder? Sondern immer wieder anders. Oder? Und das Leben mit dem Herr ist nicht Stereotyp, sondern eben wirklich so, dass wir, denke ich, in Abhängigkeit von ihm sollen hören, auf die Situation schauen, ja, was ist jetzt dran? Wie gehe ich das jetzt an? Und dann so die Situationen aufgreifen und wenn wir etwas zu erzählen haben, das haben wir eigentlich alle, dass wir die Situation wahrnehmen und das zu erzählen, was sich ergibt daraus. Und je nachdem, wo wir stehen, die Autorität, die uns zugesprochen wird, wirklich in Anspruch nehmen und anderen Menschen gut tun mit dem. Ja, was machen denn die Menschen, wo noch keine Autorität zugesprochen worden ist? Sind die für nichts? Überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es so spannend, wie das hier wieder ist, diese Geist, wir reden von 2 Jahren. Von der ganzen Reise. Ich bin überzeugt, dass die Rückreise deutlich schneller war als die Herrenreise. Das heisst, er ist 1,5 Jahre vorwärts gereist, für ein halbes Jahr zurück, und er hat zum Teil ein Jahr, 1,5 zwischen innen gehabt, bis eine Leiterschaft eingesetzt worden ist. Das heisst, die Menschen waren dann in ihrem Glauben unterwegs und haben treu gemacht, was der Herr grundsätzlich gesagt hat. Oder? Und ich bin überzeugt, die haben die Ältesten nicht nur nach dem Alter ausgelesen, sondern eben genau nach dem. Und da gäbe es jetzt ganze Haufen Bibelstellen dazu, die haben wir jetzt alle weg, nach was für Kriterien der Paulus ausgelesen hat. Das beschreibt er extrem genau, er schreibt etwa 4 Briefe nur für das. Wie man Leute ausliest, um in eine Leidenschaftsfunktion hineinzunehmen. Und die Menschen, all die Menschen, sind Menschen, die alle die Möglichkeit haben, das zu machen, was der Herr grundsätzlich gesagt hat. Und nachher in dieser Treue zum Punkt kommen, wo der Herr sagt, okay, ich habe dem wenig anvertraut, ich gebe ihm mehr. Also tue ich jemanden, der noch kein Leiter ist, in eine Leiterschaft einsetzen. Das passiert ja grundsätzlich immer so. Ich bin nicht als Leiter auf die Welt gekommen. Das ist wichtig. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Dann, wo ich das Gefühl hatte, bin ich es schlussendlich nicht gewesen. Das ist das Interessante dieser ganzen Sache. Oder? Darum kenne ich den grossen Unterschied zwischen ihrer Autorität vom Herrn und ohne Autorität vom Herrn in der Leidenschaft drin zu stehen. Das eine ist so mäßig schwierig und wahnsinnig anstrengend. Das andere ist auch nicht immer einfach, aber geht viel, viel besser. Und von dem her ist das etwas, wo wir alle Möglichkeiten haben. Und ich wünsche mir wirklich für uns, dass wir aus dem Potenzial, der Herr in uns hineingelegt hat, wirklich etwas machen. Und es nicht verschleudern. Und einfach dahin leben. Es ist relativ einfach, dahin zu leben, das geht schon. Aber es ist nicht wirklich spannend. Das andere ist schon interessant. Und ich weiss, es könnte noch interessanter sein. Und gleich ist es wirklich spannend, so Sachen zu erleben nachher. Und Paulus und Barnabas haben das gemacht. Und haben Leute eingesetzt, die das Gleiche erlebt haben. Und ich wünsche mir für uns, dass wir das willkommen machen. Das heisst lange, dass wir auch missionieren. Das habe ich gar nicht das Gefühl. Das hat nichts mit dem zu tun. Darum, dass wir in unserem Leben rausstehen, mit dem, was wir haben. Und in dem Sinne wirklich merken, dass wir ausgerüstet werden. Immer wieder neu für das, was der Herr für uns machen will. Damit wir auch in schwierigen Situationen, und die haben sie auch gehabt, richtig reagieren können. Dass wir nicht aufgeben, wenn wir gesteinigt werden, ja, für uns zu zeigen. Oder? Weil die haben es auch nicht gemacht, die 2 Männer. Oder? Und ich wage zu behaupten, so ein bisschen Steinigung gehört auch zu jedem Menschenleben, der wirklich mit dem Herrn unterwegs ist. Da gibt es Situationen, wo ein Stückchen gesteinigt wird. Meistens ist es verbal und nicht physisch. Aber es ist gleich manchmal anstrengend, wenn man entsprechend abgemacht wird oder tituliert wird. Oder man irgendetwas gehört, wie man über einen redet. Oder? Das kommt ja auf das Gleiche raus, schlussendlich. Es kann einem dazu führen, dass man aufhört mit dem, was man machen wollte. Und der Paulus hat sie, hört nicht auf, sondern bleibt dran. Und ich merke, wenn die Zeit kommt, dann geht es noch weiter. Das ist nicht nur das, sondern dann gibt es daher noch Platz, wo wir in anderen Menschen eben wirklich etwas weitergeben können. Und das wünsche ich mir, weil ich überzeugt bin, dass der Herr aus uns allen Menschen machen will, wo wir etwas weitergeben können, um anderen Gutes zu tun. Amen.